Ich grüße euch ganz herzlich, freue mich, euch zu sehen, freue mich, von euch zu wissen, dass ihr dabei seid und wir gemeinsam in diesen Gottesdienst gehen. Letzten Sonntag stand ich hier auch schon und teilte mit euch Gedanken aus Gottes Wort und im Anschluss kam jemand und sagte, oh, das war aber heute eine handfeste Predigt, war gar nicht so gemeint, aber die Predigt heute, die ist tatsächlich so gemeint, handfest, aber anders, als du das jetzt vielleicht denkst, wenn du dieses Wort handfest hörst. Es wird noch klarer werden, was ich damit meine. Ich möchte so ein bisschen in mein Thema einleiten, indem ich dir von einer persönlichen Erfahrung berichte. Ich erinnere mich auch heute noch gut an eine gar nicht gute Zeit. Wie kam es? Ich bin in eine etwas längere Krankheit geraten. Und wie das so ist mit etwas längeren Krankheiten, die gehen dann einfach eine Woche oder zwei Monate zu lang und manchmal auch noch länger. Aber auf jeden Fall, ich war geschwächt, körperlich geschwächt, aber auch in meiner Seele geschwächt, von diesen ganzen Umständen, die immer wieder zu bewältigen sind in solchen Zeiten. Und dann glückte es mir, dass ich mich auch noch verletzte, weil ich irgendwie falsch aufgetreten bin und ich humpelte dann mit so einem Gips durch die Gegend. Und das hat mir irgendwie so gefühlt den Rest gegeben. Und ich war wirklich deprimiert. Und ich kam dann an so einen Punkt an, wo ich dachte, Mensch, dich gibt es eigentlich nur noch denkend und grübelnd. Ja? Und in dieser Phase kam dann so ein Eindruck zu mir, so von wegen, ey, du müsstest dich jetzt eigentlich mal wieder so körperlich spüren. Du spürst dich überhaupt nicht mehr. Es wäre mal gut, wenn du mal wieder neben allen deinen vielen schweren Gedanken deinen Körper spüren würdest. Wenn du mal und dich darin auch selbst spüren würdest. So, wie kommt man dann also aus diesem Stimmungstief in höhere Lagen? Man kann auf einen Berg steigen. Ja? Und damals wohnte ich in der Nähe vom Harz. Das ist ja so ein kleines Mittelgebirge, ja, aber da steht ja der Brocken. Und ich merkte irgendwie, dass der mich rief. Ne? Es gibt ja diesen Spruch unter den Bergsteigern, der Berg ruft. Ne? Aber mich rief irgendwie der Brocken und der sagte mir so, hey, es gibt auch schöne Brocken, weißt du? Komm mal vorbei, ja, mit dir selbst und lass uns eine gute Zeit haben. Ja, das habe ich jedenfalls gemacht. Ich bin dann diesen Berg hochgestiefelt, 11 Kilometer und auch wieder 11 Kilometer runter. Und ich muss dir sagen, das war eine gute Zeit. Ich ging da, es war auch Oktober, ja, es war auch Oktober. Ich ging da durch diese Wälder, ich konnte sie riechen, die Sonne konnte ich spüren auf meiner Haut, ich konnte auch die Kälte spüren in diesen Tälern, ich konnte diese Wasserbäche plätschern hören, die Vögel und ich konnte mich selbst da drin erfahren, ich war ja in Bewegung und das machte was mit mir. Und plötzlich, nicht plötzlich, aber im Verlauf dieses Tages merkte ich, da drehte sich was in mir. Und ich bekam den Kopf klar, ich bekam auch das Herz irgendwie frei. Ich habe auch währenddessen immer wieder in Gottes Wort irgendwas Kurzes gelesen und ich merkte, auch hier kriege ich einen neuen Zugang. Und das alles berührte mich und ich war am Ende dieses Tages echt geschafft. Ja, ich hatte auch viel zu wenig Proviant dabei. Da oben ist so eine Gaststätte. Als ich da ankam, habe ich gleich zwei Gerichte bestellt. Die Bedienung fragte mich, ja, wo ist denn die andere Person? Da dachte ich, das ist nur für mich. So ausgehungert war ich. Und ich hatte auch die falschen Schuhe an. Also damals hatte ich ja so eine Fußverletzung, musste irgendwie irgendwelche komischen Schuhe tragen und hatte dann unter den Fußsohlen so eine Blasen. Aber das war alles zum Aushalten. Ich war danach richtig glücklich. Ja, und warum erzähle ich das? Diese Wechselwirkung, ja, vom Körper zum Geist hin. Vom Körper, von den leibhaftigen Erfahrungen zu unserer Seele hin. Die ist doch da und das wissen wir doch alles. Ja? Wir sind eine Einheit und es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem Körper, den wir haben, und dem Geist, den wir haben. Und oft unterschätzen wir das aber. Wir unterschätzen das. Dass unser Körper Einfluss nimmt auf unsere konkrete Situation und auf unsere konkrete Selbstwahrnehmung. Und heute, oder von dieser Betrachtung aus, von dieser Einsicht aus, die wir eigentlich alle wissen, möchte ich fragen, wie möchte eigentlich unser Körper Einfluss nehmen auf unser Gebetsleben? Ja? Welche Wirkung möchte denn unser Körper haben, wenn es darum geht, wie wir mit Gott im Gespräch sind? Deswegen nenne ich schlicht und ergreifend diese Predigt leibhaftig beten. Leibhaftig beten. Das Wort begreifen ist ja in unserem Leben ein wichtiges Wort, weil wir ja so gerne begreifen. Ich erinnere mich, dass ich mal auch in so einer etwas angespannten Situation bei einem väterlichen Freund war, der eben auch so Seelsorger in meinem Leben war. Und ich sagte ihm, hier weiß ich nicht wie und da weiß ich nicht wo und ich begreife das irgendwie nicht, warum das so. Und dann sagte er, also hörte mich und er sagte irgendwann, Carsten, pass auf, das Leben, das lässt sich nicht nur mit dem Kopf begreifen, das lässt sich auch mit deinen Händen begreifen. Du gehst jetzt einfach zurück in dein Leben und machst, was du machen sollst und auch machen willst. Denk nicht so viel nach, spar dir das Grübeln, die Antworten, die für dich wichtig sind, werden dich finden. Das Leben lässt sich nicht nur mit dem Kopf begreifen, auch mit den Händen. Mach einfach weiter. Und er hatte recht. Und von da aus wurde mir auch sehr, oder begegnete mir sehr interessant, was Neurolinguisten, also Neuro, der Geist, das Denken, Lingua, die Sprache, also Neurolinguisten beschäftigen sich damit, wie Sprache mit Denken interagiert. Ja? Und da haben Forscher und Forscherinnen rausbekommen, dass es was, nee, anders, die haben was rausbekommen, die haben die Frage gestellt, wie hängt eigentlich Sprechen zusammen mit unseren Gedanken und Gesten? Ja, vor allen Dingen mit den Gesten. Wie hängt Sprechen zusammen mit den Gesten? So, die meisten von uns werden denken, zuerst denken wir und dann sprechen wir. Und wenn wir zuerst gedacht haben, dann wird es bestenfalls so sein, dass wir parallel zum Sprechen irgendeine Geste vollziehen. Weil Gesten sind ja auch Sprache, nur nonverbal. Ne? Wenn ich sage, herzlich willkommen, dann meint das ja, komm mir ans Herz, ne? So mit dieser Geste. Oder ich habe solche Kopfschmerzen. Ne? So. Das ist ja Sprache, mit der wir was zeigen und sagen wollen. So, jetzt haben Sie diese Neurolinguisten etwas Bemerkenswertes zutage gefördert. Nämlich, oft ist zuerst die Geste da, und dann erst die Sprache, nein, das Denken. Ja? Oft ist erst die Geste da und dann erst das Denken. Die sagen nämlich, wir helfen uns durch eine körperliche Bewegung dabei, auf den Gedanken zu kommen, der für uns richtig und wichtig ist. Und das hat mit dem Unterbewusstsein zu tun, weil diese Neurolinguisten sagen, das Unterbewusstsein weiß viel mehr als dein Überbewusstsein oder dein dir präsentes Denken. Ja? Und der Körper, der Teil deines Lebens ist, redet mit dir und bringt dir Dinge zu Bewusstsein, die du dann denken solltest und denken willst. Ich hoffe, das wurde klar genug. Aber das fand ich enorm, weil das ja nämlich sagt, unser Körper weiß im Grunde genommen oft schon mehr als unser Kopf. Ja? Und die Geste ist oft da und hilft uns dabei, auf den Gedanken zu kommen, der jetzt gerade wichtig ist. Und wir wissen das ja auch aus Zusammenhängen unseres Lebens, dass die Körpersprache ziemlich ehrlich ist. Ja? Du kannst ja entspannt tun oder wir können alle sehr entspannt tun und dann ist irgendwas an uns, wo der Körper uns verrät, dass wir doch nicht so entspannt sind. Ne? Wenn wir so auf der Bühne stehen und dann mal hier einen auf lässig tun, aber unsere Hände, die kneten immer hier unten so. Ne? Das ist so ein typisches Phänomen für Bühnen. Ne? Nach oben hin, ja, ich bin ja sowas von entspannt und wie schön, dass hier alle da sind und hier unten so Arbeit, Arbeit. Also man muss ja die Leute, die hier vorne stehen, wirklich ehren. Ja, die stellen sich ja nun auch echt einer Situation aus, die braucht man ja im normalen Leben nicht. Aber ich will sagen, der Körper ist ehrlich und aussagekräftig. Trotzdem billigen wir ihm oft keine große Bedeutung zu oder sagen ihm, na, so eine Überzeugungskraft hast du für mich jetzt doch nicht, weil da vertraue ich lieber meinem Denken. Ne? Das, was wir denken, hat oft die größere Überzeugungskraft für uns und das gilt auch oft für den Glauben, ja? Weil wir reduzieren, glaube ich, manchmal Glauben auf Gedanken. Und da will ich fragen, ist Beten das, was sich im Kopf vollzieht? Ist Beten durchdachtes Denken, was sich dann durchdacht ausspricht? Ich glaube nicht. Und wiederum höre ich dann auch immer wieder von Leuten, höre ich schon seit Jahren, die mir sagen, wie gut ihnen das tut, wenn beim gemeinsamen Beten eine segnende Hand auf ihrer Schulter lag. Sie manchmal spüren, wie von da aus eine Zuwendung, eine Wärme, eine Nähe Gottes in ihren Körper und in ihr Dasein gekommen ist, wo sie sagen, erstaunlich. Oder wie oft haben mir Leute gesagt, als dieses Kreuzzeichen auf meine Stirn gestrichen wurde, das war so eine Zuwendung, so eine Nähe, ich kam so zur Ruhe vor Gott, das war erstaunlich, nicht erwartet. Oder ich habe manchen Menschen schon gesagt, so im Gebet, komm, halt mal deine Hände hin wie eine Schale, denn Gott möchte dich jetzt beschenken. Und dann merkten sie, ja, das stimmt. Ne? Diese Geste half ihnen, wahrzunehmen, dass Gott jetzt da ist. So. Deswegen möchte ich mir Mut machen. Und dir Mut machen, dass wir da in einen vollständigeren Bereich unseres Lebens treten, auch in unserem Gebet. Denn wenn wir auf biblischem Boden stehen, dann merken wir schnell, die Bibel unterscheidet nicht zwischen innen und außen. Ja? Die griechische Philosophie, aus der die erste Theologie hervorging, unterschied das so. Ne? Das Innen ist viel besser und viel wichtiger. Das Außen ist nur Ballast. Aber das ist wohl ein ganz großer Irrtum. Ich möchte mal aus 1. Mose 2 lesen, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Also, was ich hier sagen will, ist, erst die Kombination aus Körper und Geist, ja, er formte den Menschen, er war aber unbeseelt, unbegeistert und dann brachte er den Geist in diesen Menschen hinein und das zusammen, Seele und Körper, ließ ihn dann erst diese lebendige Seele werden. Also die Seele ist ein Synonym, ein Ersatzwort für Mensch. Das ist jetzt nicht die Seele hier, der Nebel hier irgendwo in mir oder was, wie man die Seele auch immer denken mag, sondern die Seele ist ein Ersatzwort für, das ist der Mensch. Ne? Also was ich hier unterstreichen möchte, wir haben nicht einen Geist, wir sind Geist. Folgerichtig aber auch, wir haben nicht einen Körper, wir sind Körper. Und erst in der Verbindung von dem, was wir sind, Geist und Körper, werden wir der vollständige Mensch. Und das ist so wichtig mit Blick auf das Beten, weil möglicherweise wird auch unser Beten erst dann vollständig, wenn wir uns verstehen als das, was wir sind. Geist und Körper. Ja? Unser Beten ist begrenzt und reduziert, wenn wir sagen, ich mache mir mal ein paar schöne Gedanken. So, ja? Und vielleicht ist es umso wichtiger für uns, es zu hören, weil wir ja auch als Deutsche vielleicht doch ein bisschen rational unterwegs sind. Ne? Wenn wir so andere Kulturen anschauen, dann merken wir, da ist wie viel mehr Bewegung im Körper. Ja? Also Deborah, da oben bist du, ne? Du kommst aus Südamerika und du hast wahrscheinlich auch gedacht, als du hier nach Deutschland gekommen bist, du bist andere Bewegungen gewohnt. Oder wir haben heute Gäste bei uns, ich grüße euch ganz herzlich, deren Heimatland oder Heimat Afrika ist und herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Und ich denke, also gerade Afrika ist ja nun noch wirklich ein Land, wo Leute in Bewegung leben und sobald sie Musik hören, sagen sie, genau, ich bin dabei. Okay, jetzt müssen wir uns nicht schlecht machen, so, aber vielleicht warten doch noch so Möglichkeiten auf uns, die wir aufgrund der gesellschaftlichen Konvention, die wir in diesem Land so haben, uns ein bisschen komisch vorkommen. Aber sie sind gar nicht komisch, sondern wir sind vollständig, wenn wir unseren Geist und unseren Körper leben. Warum ist es von der Bibel her gesehen wohl richtig, es so zu sehen, wie ich das gerade so anbahne? Ich möchte da mal auf Jesus zu sprechen kommen. Der Weg Gottes in diese Welt vollzog sich körperlich. Ja? Jesus kam nicht als geistiger Einfluss in diese Welt, sondern er nahm Fleisch und Blut an. Und wenn er so zu uns kam in Fleisch und Blut, dann wird es doch auch irgendwie uns was zu sagen haben, dass wir mit unserem Körper auch zu Gott kommen. Das ist doch ein Weg. Ja? Wenn er so kam und das sein Weg wurde, dann ist doch unser Körper auch irgendwie ein Weg. Oder in der Auferstehung, da spielt sich ja das Maximum geistlichen Lebens ab. Ja? Auferstehung. Maximum geistlichen Lebens. Und es spielt sich körperlich ab. Jesus kam nicht irgendwie als noch schönerer Gedanke dann irgendwie zum Vorschein, sondern er sagte, fass mich an. Ich bin wieder da. Aber wie? Oder auch die Gemeinschaft, die er gebildet hat. Wir sind ein Teil davon. Die Gemeinschaft, die er gebildet hat, wird angesprochen als Leib Christi. Und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil es diese Gemeinschaft nur leibhaftig gibt. Es gibt sie nur leibhaftig, nicht gedacht. Diesen Leib gibt es im Grunde genommen nur in der leiblichen Begegnung, weil wir uns sonst einander nicht spüren und wahrnehmen. Wir reden also von einem ins Fleisch gekommenen Gott. Und was könnte das bedeuten mit Blick auf unser Gebet? Reden wir doch von einem fleischgewordenen Gebet, das wir selbst sind durch unseren Körper. Ich möchte mal einige fleischgewordene Gebete mit euch teilen, die ich einfach so aus der Bibel rausgenommen habe, um uns auch einen biblischen Eindruck zu verschaffen. Wie haben denn Menschen im Alten und auch im Neuen Testament gebetet? Ich lese mal ein paar Verse und du lässt dir das mal so begegnen. Klagelieder, lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. 1. Timotheus. Überall in den Gottesdiensten sollen sie reine Hände zu Gott erheben, im Herzen frei von Zorn und Streit. Daniel. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er nieder, um Gott zu preisen und seine Bitte vor ihn zu bringen. 2. Mose. Mose antwortete: Sobald ich die Stadt verlassen habe, werde ich meine Arme zum Herrn ausbreiten und zu ihm beten. Lukas 18. Der Zolleinnehmer traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Das ist auch eine Geste, zum Himmel aufzublicken. Und so betete man damals mit offenen Augen zum Himmel hin. Er schlug sich zerknirscht auf seine Brust, ja, und sagte: Gott, hab Erbarmen, ich bin ein sündiger Mensch. Und 5. Mose: Ich lag aber vor dem Herrn Tag und Nacht. Wenn wir diesen jüdischen Betern sagen würden, du, wir machen das am liebsten so in dieser Standby-Haltung, ne? Standby meint ja, da ist noch Strom drin, aber nicht, ist keine echte Funktion jetzt gerade da, ne? So, bumm. Also wenn man mich auf Standby drücken würde, so mit einer Fernbedienung, dann würde ich denken, das sieht dann so aus. Bumm. Und dann macht man mich wieder an und ich bewege mich. So, wir machen uns nicht schlecht, du verstehst das schon, ne? Aber die jüdischen Beter würden sagen, oh, das ist ein bisschen viel Standby, ne? Ich habe doch auch einen Körper. Ich bin doch Seele und oder Geist und Körper. Und das erst lässt mich vollständig Mensch sein. Ich bete doch mit meinem ganzen Menschen zu Gott. So. Ich erwähne hier mal Wilhelm Stehlin, das ist ein Bischof, den zitiere ich einmal. Die Hände, das sagt ein Bischof, ne? Die sind ja auch nicht dafür bekannt, dass sie immer wie wild durch die Gegend springen. Die Hände in Gottes Namen aufheben ist nicht bloß eine bildhafte Beschreibung, sondern es ist eine wirkliche und leibhaftige Gebärde des Gebets. Die Gebärde, bei der die Hände wie eine Schale voll Vertrauen nach oben greifen. Es ist erstaunlich, dass die Haltung des Beters so völlig aus unserer Kirche verschwunden und sogar verpönt ist. So verpönt, so meint, ach, das ist übertrieben. Ne? In der katholischen Kirche, also die Geschwister in der katholischen Kirche sind da nicht so in Verlegenheit wie andere in anderen Kirchen. Ich zeige euch jetzt mal Bilder aus der katholischen Kirche. Ja, also es gibt so bestimmte Tage im Kirchenjahr der katholischen Kirche, da liegen die Priester vor Gott, ja, und die anderen knien und sie beugen sich. Versteht ihr? Das ist Gebet. Diese ganze Haltung ist Gebet. Sie liegen vor Gott, beugen sich tief, erkennen die Hoheit Gottes an, sind ergriffen von Ehrfurcht ihm und seinem Wesen gegenüber und zeigen sich das und sagen das mit ihrem Körper. Und es gibt in der Vergangenheit auch Tage im Kirchenjahr der katholischen Kirche, da lag die ganze Gemeinde vor Gott, wenn sie kam. Ja, das ist keine übertrieben charismatische Nischenkirche, die das mal gemacht hat. In der katholischen Kirche war das Usus. So. Okay, also ich will ja nicht sagen, andere machen es besser. Ich will ja fragen, was braucht denn ich? Was könnte uns denn gut tun? Ne? Warum könnten wir das brauchen? Und da habe ich an manche Gebetszeiten meines persönlichen Gebetes gedacht. Da habe ich mich manchmal selber dabei ertappt, wo ich gedacht habe, hey, so wie du jetzt gerade betest, das verrät eigentlich alles. Ich war richtig zusammengekauert. Ja? So, meine ganze Haltung drückte so, nichts mehr los. Und das waren auch Momente, wo Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat, hey, mein Sohn, wärst du bereit, dich wieder aufzurichten? Wärst du bereit, dich aufzurichten, erst äußerlich und dann auch innerlich? Wärst du bereit, aufzustehen? Wieder aufzuerstehen? Und das hat mir dann in solchen Momenten was gesagt. Und es ist oft so, bevor sich unser Mut wieder aufrichten kann, muss unsere Haltung, unser Körper sich aufrichten. Ja? Und so gehe ich oft in Gebetsgemeinschaften oder auch so, dass ich sage, okay, sieh dich so an, wie Gott dich sieht, aufrecht. Und unsere Körpersprache redet ja auch mit unserem Geist. Sage ich, musst du jetzt pausenlos fuchteln? Nein, das sage ich nicht. Aber beschränke dein Gebet nicht auf die pure Innerlichkeit. Sonst sagst du dir und Gott zu wenig. Und du willst dich aussprechen. Und dazu möchte ich dir Mut machen, dass du da einfach mal so ein paar Sachen für dich entdeckst. So, wir sind ja heute hier zusammengekommen, um zu beten, deswegen lassen wir das jetzt mal. Aber ich möchte dir und auch dir zu Hause noch eine kleine Handreichung geben. Also Handreichung. Ja. Vielleicht steht ihr einfach mal kurz auf. Steht ihr mal auf? Du brauchst keine Sorge haben, es wartet kein Experiment auf dich. Nein, es wird alles ganz entspannt. Genieß diesen Moment, weil das bist du und Gott ist da und um mehr geht es auch nicht. Ja, wir schließen mal, also du kannst die Augen schließen, wenn du damit das Gefühl hast, du bist konzentrierter. Du kannst sie aber auch aufhalten, wie das die Juden machen, und Gott einfach jetzt deine leeren Hände entgegenhalten. Halt ihm jetzt einfach mal deine leeren Hände entgegen. Und diese leeren Hände sind im Grunde genommen schon Gebet, weil deine Lehre eine Verheißung hat. Jesus hat gesagt, über alle Maßen glücklich schätzen dürfen sich die, die nichts mehr von sich erwarten, aber alles von Gott. Und denen schenkt Gott ein Königreich. Und deine leeren Hände, die dich so ehrlich werden lassen, sie sind dein Gebet, denn sie sind das, was du bist. Leer, aber auch offen zu empfangen. Und jetzt, wenn du magst, kannst du deine Hände etwas emporheben, als Geste, die sich zum Himmel richtet und dir darin sagen, Gott, bei allem, was ich in meinem Leben antreffe und was mich so zu Boden zieht, bist du der, der über den Dingen steht. Und meine Hände, sie richten sich dir entgegen, in deine Hoheit, in deinen Himmel. Und ich danke dir, dass du diese Hand, die ich dir entgegenstrecke, ergreifst. Und dass du mein Lob, was ich darin ausdrücke, weil du erhaben bist. Weil du aber nicht so erhaben bist, dass du nicht auch in meine Tiefe schaust. Ich richte dir meine Gedanken, mein Herz und meine Hände entgegen, denn du bist erhaben und du ziehst mich zu dir. Und jetzt kannst du deine Hände nehmen und sie im Zeichen des Kreuzes auf deine Brust legen und auf deine Schulter, dass deine Hände auf deinen Schultern liegen. Und indem du das tust, kannst du an Jesus denken, denn du hast jetzt ein Kreuz auf deinem Leben und dieses Kreuz, das sagt dir, du bist nicht verurteilt durch dieses Kreuz, sondern du bist angenommen. Du bist umarmt. Das ist als Versöhnung gemeint. Und in der Weise, wie du versöhnt bist mit deinem Gott, kannst du versöhnt sein mit dir selbst. Du wirst nicht nur von Gott umarmt, sondern das, was er dir möglich macht, das kann dich mit dir selbst versöhnen und will dich mit dir selbst versöhnen. Also denk gut über dich, denn dein Gott tut es, weil er dich so von Herzen liebt. Amen.